ARD.
Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Wir stellen heute den Kodex auf, den Knigge, den Spielplatz-Knigge mit den Regeln, die ihr bitte alle ausdruckt und laminiert. Dafür muss noch einer mitschreiben. Das hoffentlich wird das jetzt einer machen. Ja, also holt euch mal einen Stift und Papier raus. Schreibt mit, damit wir danach auch wirklich so vielleicht sogar einen Aushang machen können an allen Spielplätzen. Das wäre ganz toll.
Ja, wir haben nämlich festgestellt, für Kinder ist oft relativ klar, was sie auf Spielplätzen dürfen oder nicht. Aber wie sieht's unter Eltern aus? Ja, das ist ja so ein ganz besonderer Kosmos, auf Spielplätzen an der Schaukel zu stehen, neben der anderen Mutter und dann zu klären, wer darf denn jetzt hier als erstes eigentlich schaukeln und wann muss denn abgewechselt werden? Wir werden sehr viele Situationen durchgehen und haben natürlich auch wunderbare Fakten wieder in dieser Folge. Viel Spaß!
Romance Daddies.
Pure Man Daddies.
Fast.
Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
Nikos Quikos, hi!
Leon, mein Bester.
Ja, ich will direkt reinstarten mit Nachrichten, die wir ans Brofon bekommen haben.
Gerne.
Die du mir weitergeleitet hast, aber ich lese sie vor.
Ja.
Ich will nicht, dass jemand denkt, dass ich nicht auf die Brofon-Nachrichten antworte. Wir müssen mal wieder tauschen.
Nee, das ist einfach so, dass wir haben ja beide Zugang und Leon weigert sich einfach zu antworten. Das ist ganz klar. Ich mach da den Bromunity-Job. Aber ihr liegt mir auch am Herzen.
Wir haben doch nicht beide Zugang, du hast doch das Handy.
Ja, stimmt.
Sag mir, wie ich drankomme und ich gehe ab. Nein, wir machen das gemeinschaftlich. Du bringst mir das Brofon demnächst mal vorbei, wenn du die letzten Nachrichten beantwortet hast. Und dann bringen wir da neuen Schwung rein, oder?
Ja, ganz genau. Kann nur sein, dass es ein bisschen dauert, bis ich die letzten beantwortet habe.
Es ist immer nur die Frage, was für ein Schwung, weißt du?
Ja,
es muss ja nicht ein schneller Schwung sein. Du kannst ja einmal so anrutschen und dann.
Ja, das ist richtig. Aber weißt du, das Problem ist halt auch, der Akku war leer vom Handy und das Ladekabel lag im Nebenraum. Da hätte ich ja erst laden müssen.
Naja, es ist wie es ist. Jedenfalls hast du das Brofon wieder angemacht und mir die zwei Nachrichten weitergeleitet, die wir jetzt gerne euch vorlesen möchten. Und zwar ist es einmal eine Reaktion auf unseren Fahrrad-Podcast. Diese Nachricht finde ich sehr, sehr schön. Und zwar danke für euren Fahrrad-Podcast. Ich habe ihn gestern gehört und habe heute das erste Mal mit meiner Großen das Fahrradfahren geübt. Dank euren Tipps, dem Laufradfahren und tollem Wetter fuhr sie bereits nach 5 Minuten alleine und wollte gar nicht mehr aufhören. Das finde ich extrem cool, immer zu hören, dass unsere Tipps, die wir hier so haben manchmal, auch wirklich was bringen.
Ja, manche Tipps funktionieren tatsächlich. Das überrascht uns dann doch immer wieder. Aber es ist wirklich schön, dass das dann auch so ein Anstoß sein kann oder auch dann ja motiviert zu sagen, komm, wir probieren das jetzt mal. Und wenn es dann in dem Fall gut geht, dann ist natürlich super. Da sind jetzt nicht die Nachrichten dabei von denen, wo es nicht geklappt hat oder wo die Kinder hingefallen sind. Die geben uns auch die Schuld und schicken uns eine Rechnung. Aber wir stellen natürlich nur die positiven vor, ist ja klar.
Na klar, natürlich. Und dann gibt's noch eine zweite Nachricht, eine Reaktion auf die Live-Folge. Und das ist tatsächlich der Moment gewesen, den ich während der Folge am emotionalsten fand und wo auch ganz viele Menschen danach auf mich zukamen und meinten, oh, wie krass mit dem Nick. Und auch meine Eltern waren ja dabei gewesen und die haben mich danach auch nochmal angesprochen, wie besonders dieser Moment war. Ich lese einfach mal vor, okay? Hallo Nick. Ich höre gerade die Live-Folge und mir kommen wirklich die Tränen. Du hast mich mit den Einblicken über deine Mutter wirklich getroffen. Leider habe ich mich in Bezug auf die To-Dos darin so stark selbst erkannt. Ich hoffe und glaube, dass mir dein Blick in die Zukunft ein bisschen dabei helfen kann, weiter an mir zu arbeiten. Ich hatte lange Jahre einen starken Putzzwang und war deshalb auch bei einigen Psychologen und habe die letzten Jahre schon viel erreichen können. Allerdings habe ich immer noch viele Routinen, aus denen ich kaum ausbrechen kann und meine Familie leidet sehr darunter. Bei uns beginnt der Tag oft mit Stress und Druck. Da habe ich noch starke Triggerpunkte und am Ende des Tages bin ich überreizt und am Ende. Was habe ich geschafft? Viel geputzt und das Haus sieht top aus, aber zu welchem Preis? Mittlerweile mache ich viel mehr mit den Kindern und schaffe diese Räume frei. Aber es gibt noch Luft nach oben und ich möchte weiter an mir arbeiten. Danke für deine Offenheit. Viele liebe Grüße an euch und eure Familien. Namen sage ich jetzt mal nicht, aber ja, finde ich einfach extrem berührend, wenn Menschen ihre eigene Geschichte mit uns auch teilen dann.
Ja, absolut. Und das ist ja auch für uns nicht immer ganz einfach, so die Hosen runterzulassen, aber es tut auch gut, darüber zu sprechen, und es tut auch dann gut, wenn man merkt, dass man Leute oder einige von euch dann berührt oder sich wiederfinden können. Ist mit Sicherheit auch nicht einfach, dann manchmal so sich den Spiegel vorzuhalten, aber ja, das mit dem mit den vielen Arbeiten und To-Dos und so, da gab es anscheinend doch den einen oder anderen, der das bei sich wieder erkannt hat. Und das ist ja schon mal, wie wir auch in der Folge gesagt haben, der erste Schritt zumindest mal, das dann zu ändern, ist meistens sehr schwer, weil das sehr tief verankert ist. Aber ich glaube da an dich und an euch, wenn man das, sich das vornimmt, dann kann man da auch ein bisschen was bewegen, und drückt euch die Daumen, dass ihr da eure, ja, Triggerpunkte aus dem Weg schafft, um ein entspannteres Leben zu haben.
Können wir das schaffen? Jawohl, wir schaffen das! Bob der Baumeister! Das ist doch schön. Wie immer, ich muss emotionale Momente weglachen. Ja. Heute Spielplatz. Spielplatz ist eine ganz andere Nummer. Aber Spielplatz ist etwas, was jetzt zum Glück wieder extrem gut funktioniert, wo die Sonnentage ein bisschen häufiger werden. Ich gehe mittlerweile wirklich gerne auf den Spielplatz, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Spielplatz ist so, jetzt wo die Kinder größer werden mit knapp 4, es wird immer entspannter, weil die Kinder, früher war es ja so, du bist auf den Spielplatz gegangen und du musstest durchgehend dabei stehen oder sogar mitrutschen, weil sie sich nicht allein getraut haben, weil sie nicht alleine hochkamen und so. Und jetzt können sie allein das Klettergerüst hochlaufen, sie können alleine rutschen, sie trauen sich mehr, sie können sich manchmal schon bei diesen Seilbahnen selbst dieses Seil holen, weißt du? Mhm. Und klar, du bist noch dabei, aber du bist nicht mehr so ganz on fire. Du hast auch nicht mehr durchgehend Angst, dass die Kinder sich irgendwie verletzen oder so, weil sie einfach motorisch natürlich auch sehr viel weiter sind. Stattdessen ist jetzt, finde ich, Spielplatz so ein neuer Abschnitt freigeschaltet, so ein neues Level, weil es jetzt mittlerweile darum geht, wie verhalte ich mich, wie darf ich mich verhalten, und fast so Spielplatzknigge müssen wir eigentlich in dieser Folge mal so aufstellen, weißt du? Also, was sind die Do's und Don'ts auch im Verhalten zu anderen Eltern?
Genau, also nicht nur was die Kinder betrifft, sondern auch uns, ja, als Eltern, weil die meisten Kinderregeln sind ja irgendwie klar, die stehen oft auf Schildern zu Beginn, nicht mit dem Fahrrad fahren, nicht mit dem Ball spielen und niemanden verletzen, aber wie verhält man sich in diesen kleinen Momenten untereinander als Eltern? Und so ein Knigge oder Kodex wollen wir hier mal aufstellen. Ich persönlich finde Spielplatz auch entspannter, weil du das gerade gesagt hast, und stelle manchmal fest, ey, ich habe ja richtig Gespräche am Stück mal wieder geführt mit Freunden, mit denen wir uns getroffen haben, oder mit meiner Frau, und man kann die Kinder jetzt mehr so laufen lassen. Trotzdem ist es so, dass wir gerade nicht so viel auf Spielplätzen sind, einfach weil wir so ein bisschen dann mit dem zweiten Kind jetzt so langsam auch satt haben, dass man da oft so ungemütlich sitzt, nur eine kleine Bank und immer wieder die gleichen Spielplätze in der Ecke. Also ist jetzt wirklich ein Luxusproblem, aber wir treffen uns dann doch irgendwie manchmal lieber zu Hause im Garten, wo man dann noch ein Cappuccino trinken kann, weil wir einfach mit dem Boy das jetzt seit 5 oder 6 Jahren eigentlich haben, dass man ständig auf Spielplätzen abhängt. Und deswegen ist es gerade im Moment nicht so wahnsinnig viel.
Ich muss ja sagen, also wir müssen eigentlich nochmal einmal Bezug nehmen auf die Folge, die wir ganz am Anfang hatten. Wir hatten ja schon mal eine Spielplatzfolge, und da haben wir gefragt, ist es okay, Bier zu trinken auf dem Spielplatz?
Ja.
Weißt du noch?
Ja, ich weiß es noch.
Als wir uns getroffen haben. Ja. Und mittlerweile habe ich diese Meinung dann doch ein bisschen revidiert. Wir waren damals in einer anderen Situation, ne? Wir sind auf den Spielplatz gegangen und hatten Kinder, die sich noch gar nicht bewegt haben. Und für uns war dieser leere Spielplatz, auf dem wir damals waren, ich weiß noch genau, was das für eine Situation war. Es war ja, da war sonst niemand. Die Kinder haben noch nichts gemacht. Wir waren frisch Eltern. Wir haben uns seit lange mal wieder gemeinsam als Familie getroffen. Und da war das ungezwungener. Jetzt, wenn ich jetzt dran denke, auf den Spielplatz zu gehen und Bier zu trinken mit Kindern, die da rumspringen, das geht gar nicht.
Ja. Das ist auf jeden Fall anders. Ich hatte damals 2 Helle mitgebracht und dich in Verlegenheit gebracht. Und es wurde erst dann für uns komisch, nachdem eine andere Mutter uns so mit Blicken bestraft hat. Und dann haben wir hier noch uns rausgeredet und gesagt, du hast ja eine Frechheit, wie kann die nur? Ist doch nur ein Bier. Wir sind doch nicht besoffen, wir sind doch keine Assis. Ja, aber wenn ich jetzt so Newborn Daddies mit der Flasche Bier anstoßen sehen würde, würde ich mir auch so denken, oh Gott, wirklich jetzt? Also da rufe ich mal bei der Stadt Frankfurt an und oder schickt das Ordnungsamt vorbei. Ihr Penner!
Sie war ja damals in dem Alter, also die Kinder, das Kind von ihr war im Alter von unseren Kindern jetzt. Also es wäre wirklich genau die gleiche Situation. Mhm. Würdest du die Person verurteilen? Die Newborn Daddies?
Ich würde sie schon verstehen. Ich würde mich dran erinnern, wie naiver ich damals war. Ich würde nichts sagen. Also wenn die jetzt nicht sich grölend assi benehmen, dann sollen sie das machen. Aber ich würde es für mich schon feststellen, krass, ich finde es eigentlich nicht angebracht.
Ja, genau. Genau so, ja. Man erinnert sich zurück. Ach ja, sie wissen noch nicht, was auf sie zukommt.
Ja.
Das war ja wirklich ganz zu Beginn.
Ja.
Als die Kinder nur rumgelegen haben.
Ja.
Ah, ja, schön.
Genauso wie wenn man so Eltern mit so einer Babyschale rumspazieren sieht und denkt so, ja, wart mal ab, bis sie nicht mehr so viel schlafen. Das wird sich noch ändern.
Ah. Wie ist das, wenn ihr mit dem Boy aktuell auf den Spielplatz gehen würdet? Angenommen, ihr würdet nur mit dem Boy gehen. Ist er mittlerweile in einem Alter, wo er komplett alleine spielen würde?
Das ist so, hängt von der Tagesform ab. Also am Anfang versucht er einen von uns eigentlich so mit an die Hand zu nehmen und ins Spiel hineinzuziehen. Das versuchen wir mittlerweile eher zu, also auch mal abzublocken, weil es kann auch nicht sein, dass wir immer mit ihm spielen und ein bisschen Selbstständigkeit ist ja auch gut, aber es gibt auch Tage, wo er dann schnell irgendjemanden findet, den er aus Schule, Kindergarten oder so kennt oder gerade wenn da ein bisschen ältere Jungs sind, die irgendwas Cooles machen in seinen Augen, Roller fahren oder Fußball, Basketball spielen, dann pirscht er sich da manchmal ran. Aber es kommt schon auch trotzdem jetzt im Alter von 7 Jahren noch, dass er sagt, kannst du mal mit mir und wollen wir zusammen und so weiter. Das ist dann auch in Ordnung.
Ja. Ich frage nur, weil ich mich immer frage, wie lang so die Halbwertszeit von so einem Spielplatz ist. Weißt du, ich meine, der Boy ist jetzt knapp 7 und irgendwann ist ja so der Moment, wo so das Klettergerüst und sowas einfach nicht mehr ganz interessant ist. Und wenn ich jetzt mal so die Augen aufhalte auf dem Spielplatz, da sind dann viele Kleine, die sind im Sandkasten, die rutschen und sowas. Aber die 7-Jährigen, da beginnt es dann, dass die eigentlich neben dem Spielplatz Fußball spielen, weißt du?
Das
habe ich das Gefühl.
Ja, stimmt schon. Aber die Halbwertszeit hält noch ein bisschen, weil mit 15 geht man dann halt auf den Spielplatz, wenn es dunkel ist und die ganzen Kleinkinder weg sind. Dann hockt man sich auf die Lehne von der Bank und trinkt irgendwelche, am Anfang noch Eistees und später dann andere Sachen.
Aber das darf man, glaube ich, nicht.
Ich weiß.
Ich glaube, auf den Schildern steht doch drauf, bis 12 oder sowas sind Spielplätze, ne?
Ja, ich.
Oder bis 16? Nee, 16 nicht mehr. Bis 12, glaube ich, ist es. Und Alkohol ist auch verboten.
Ja, na klar ist es verboten, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es für Jugendliche, das Gespräch hatte ich letztens mal mit einem Vater, nicht so einfach im öffentlichen Raum was zu finden, wo man sich aufhalten darf. Weil dieses Jugendlichenalter ist halt so, dass du oft störst in der Gruppe, egal wo du bist. Ob auf dem Spielplatz oder auf dem Stadtplatz, auf dem Markt oder vor irgendwelchen Geschäften, bist halt immer, die sind halt, also kennt man ja, ist ja aufgedreht und anstrengend, dumm labernd und wenn dann noch Sachen kaputt gemacht werden, so ein bisschen Vandalismus und Alkohol dabei, da möchte keiner die vor der Tür haben und dementsprechend gibt's einfach wenig Plätze. Früher wurden dann immer so, ich weiß noch, bei mir früher, erinnere ich mich jetzt erst, da war so einer der vielen Skate- Hypes in den 90ern, ja. Mitte der 90er, ja, mit Tony Hawk und allem drum und dran. Und dann hat ja jede Gemeinde überlegt, ob sie so einen Skatepark baut. Da gab es manche, die halt cool waren, so richtig mit Halfpipe, Quarterpipe, eingezäunt, vielleicht in der Nähe von der Schule. Und bei uns im kleinen Dorf haben die einfach im Feld, bei so einer stillgelegten Straße, wo eigentlich nur noch Leute mit dem Hund Gassi gegangen sind oder Traktoren gefahren sind, haben die so irgendwie eine Leitplanke auf den Boden geschraubt bisschen weiße Farbe drumherum und das sollte dann der Skatepark sein.
Ja? Okay.
Der Skatepark von Friedelsheim. Und es war, da ist niemand hingegangen. Ich bin einmal hingegangen, habe versucht mit so einer alten Kerze das zu wachsen und rüber zu rutschen. Erstens war ich zu schlecht und zweitens war aber auch das Rail nicht angepasst und dann wurde das, glaube ich, nach 2 Jahren auch wieder weggeschraubt, weil es komischerweise keiner genutzt hat. Mm. Die Jugendlichen brauchen anscheinend keinen Ort, die können sich auch woanders aufhalten. Nee, es war einfach nur Scheiße.
Ja, bei uns gab es das auch. Witzig, dass du das sagst. Bei uns gab es eine Pipe, also so eine Halfpipe, an der man sich getroffen hat und dann da die ersten alkoholischen Getränke auch zu sich genommen hat. Da waren dann die meisten hatten dann einen Roller und irgendwann kamen dann die Halbstarken mit Auto und so. Aber das Schlimme ist ja eigentlich, dass, und da will ich mich gar nicht ausnehmen, aber als Jugendlicher, meistens Junge, hast du halt so einen krassen Zerstörungswahn auch, weißt du?
Ja.
Und das fing an mit den Spraydosen, wie dann die Leute dann diese Pipe voll gesprayt haben. Das sah dann irgendwie immer schäbelig aus. Und dann hat irgendwann der Erste angefangen, auf dieser Pipe halt, was weiß ich, rumzuritzen und die kaputt zu machen. Und also ich verstehe da jede öffentliche Hand, die sagt, das macht keinen Sinn, den Jugendlichen was anzubieten, weil sie machen es halt kaputt.
Ja.
Ja, das ist halt, warum ist man so als Jugendlicher? Ich meine, wir waren auch so, ja, aber warum macht man es dann kaputt und nimmt sich den eigenen Platz, den man sich eigentlich schön machen könnte? Du könntest auch sagen, als Jugendlicher, wir stellen uns da hin. Ich stelle uns noch ein paar Pflanzen hin, weil es ja unser Platz ist.
Ja, genau.
Warum ist man so dumm? Warum macht man es kaputt?
Ich weiß auch nicht. Bei uns wurden teilweise die Netze von den Basketballkörben abgeschnitten, ja, sobald dann einer so hoch springen konnte. Total dumm, weil danach macht's Basketballspielen keinen Spaß mehr, wenn das nur noch so ein Metallring ist. Du kannst ja aus 3 Metern gar nicht mehr wirklich fokussieren und sehen, wo dieser Ring ist. Und hast einmal so ein Metallnetz, ja, das macht halt auch nur halb so viel Spaß.
Nee.
Aber ich verstehe es.
Diese Metallnetze sind krass dumm, ey. Wo der Ball dann so reinrollt, so reindreht sich so.
Genau. Es gibt doch sogar so, ich habe so ein paar Videos gesehen, mein Feed ist ja voll auch mit Basketballvideos, wo dann abends um 19 Uhr so ein Hausmeister den Ring abschließt auf so Basketball-Courts. Und dann,
echt?
Ja, gibt's auf jeden Fall. Weil, also ich verstehe auch jeden, der sagt, das ist unfassbar laut und nervig, das Geräusch von Basketballspielen. Richtig schlimm. Ja. Dribbeln und gegen den Ring und dann kommt so ein Hausmeister mit einer Trittleiter und schließt dann mit so einem Metallschloss den Korb ab und das Spielen ist vorbei.
Aber wir reden ja über Spielplätze am Tag und was man da machen darf, machen sollte und machen kann. Deswegen lass uns mal ins Factsheet gucken.
Roman's Daddy's Factsheet.
Christoph, unser Allmann vom Dienst, hat wieder... ein paar.
Das ist eigentlich die schönste Beschreibung.
Ein paar juristische, ordnungsgeldtechnische Fakten rausgesucht und zum
ja. Hat sich die Rettungsweste angezogen, genau. Und erstmal gesagt, halt, stopp.
Einmal in die Straßenverkehrsordnung ganz tief eingetaucht und hat die aktuellen Bußgelder rausgesucht. Also es gibt ja auf Spielplätzen diese Schilder, die wir alle regelmäßig übersehen und überhaupt nicht mehr beachten. Und da ist zum Beispiel auch oft ein Fußball drauf, der durchgestrichen ist, was ich ganz oft schon missachtet habe. Also insofern würden mir auch schon einige Bußgelder zustehen.
Darfst du nicht sagen.
Ja.
Du könntest doch nachträglich noch dafür belangt werden, wenn du es jetzt hier sogar zugibst.
Ja, dazu müsste ja jemand schon den Spielplatz und den Ort und die Zeit wissen, um mich da anzeigen zu können, oder?
Naja, wenn du es zugibst, revidier das lieber mal sicherheitshalber.
Ja, also Fußballspielen habe ich ja zum Glück noch nie gemacht, denn mir ist bewusst, dass sowas verboten ist und mit einem Bußgeld von ca. 25 Euro geahndet werden kann.
Krass!
Genauso teuer wie Rauchen. Also wenn du während dem Rauchen kickst, kannst du nochmal 25 Euro bekommen. Schmeißt du dann deinen Müll nicht sachgemäß weg, kommen nochmal 50 Euro drauf. Hast du...
Aha.
Beim Fußballspielen eine Kippe in der Hand, schmeißt sie weg und in der anderen Hand eine Leine mit deinem Hund, kriegst du dafür auch nochmal 50 Euro aufgebrummt. Yo, was geht, Dicker? Ich reim hier einen weg. Und das sind Richtwerte, je nach Ort können die variieren. Aber es kann kosten.
Das ist doch Schwachsinn. Also Fußballspielen, also klar, das gefährdet deine kleineren Kinder, okay, ja. Strafgeld, Bußgeld, okay. Aber Rauchen genauso viel wie Fußballspielen finde ich ja irgendwie doof. Also ich finde, für Rauchen auf dem Spielplatz, da habe ich wenig Verständnis.
Ja, finde ich auch. Also das finde ich auch schlimmer, also oder genauso schlimm wie nicht sachgemäß entsorgten Müll, so Zeug rumschmeißen. Aber ja gut. Nee, Rauchen ist wirklich krass. Ah, guck mal hier. Jetzt steht's doch im Factsheet. Ab 14 Jahren dürfen Kinder offiziell nicht mehr auf den Spielplatz. Ich habe natürlich das Factsheet schon vor Tagen gelesen, inhaliert und bin vorbereitet auf die Folge. Ist nicht so, dass ich es zum ersten Mal jetzt gerade lese, aber den Satz hatte ich einfach vergessen.
Man kann ja auch nicht alles immer sofort parat haben und rausziehen. Da wärst du ein Unmensch.
Ja.
Aber 14, ja krass. Aber blöd, dass es halt mit 14 so losgeht, dass man sich dann abends trifft.
Ja. Dann gucken wir auf die Unfallstatistik. Spielplätze sind natürlich, das habt ihr auch alle schon mitbekommen, ein Ort des Sich-Verletzens oder Verletzt-Werdens. Du hast dir, glaube ich, mal einen Arm gebrochen, oder? Auf der Schaukel, richtig?
Ganz genau.
Ja.
Soll ich die Geschichte nochmal erzählen kurz?
Nee, das die habe ich schon oft genug gehört.
Aber ich erzähle die sehr gerne, weil die ist dramatisch.
Ja, aber das haben ja alle schon gehört. Wir haben ja so tolle Hörer, die alle Folgen hören und nicht nur...
Okay, pass auf, dann erzähle ich dir eine andere Geschichte.
Okay.
Und zwar haben wir uns letztens getroffen mit unseren, ich nenne sie jetzt mal liebevoll Taekwondo-Freunde, ja? Mhm. Der krasse Taekwondo-Kämpfer ist. Und da hat sich der Sohn auf dem Spielplatz an so einer Hangelstation Elle und Speiche gebrochen, weil er quasi da lang gehangelt ist, so Ninja Warrior-mäßig, runtergefallen ist und dann auf den Arm gefallen ist. Und das ist so, das ist schon eine Angst von mir. Also wir haben ja letztens auch gerade wir beide darüber geredet, wie sehr man Angst hat, dass die Kinder sich verletzen. Deine Einstellung war so, ja, die müssen sich verletzen, dann wissen sie auch, wo ihre Grenzen sind, so sinngemäß. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Und meine Angst war eher so, boah, aber wenn die sich verletzen, dann verletzen sie sich, ne? Also
ja.
Klar sollen die auch ein bisschen machen und tun und auch tun dürfen und so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass die Kinder irgendwo langhangeln und die Entfernung, die sie runterfallen können, ist größer als ihre eigene Körpergröße. Also wirklich so, dass wenn sie runterfallen, sich wahrscheinlich verletzen, dann würde ich das wahrscheinlich unterbinden.
Mhm.
Einfach weil ich Angst habe, dass sie sich wehtun. Du bist da anders, ne?
Ja, also ich pushe meine Kinder nicht, aber ich würde sagen, ich ermutige sie und frage sie aber auch, traust du dir das zu? Was ich ungern mache, ist vorher schon zu bremsen und zu sagen, hör mal auf, das ist zu gefährlich, lass das. Weil meine Einstellung ist, dass die Kinder oft ein ganz gutes Gefühl dafür entwickeln. Und ich glaube einfach daran, dass man mehr kaputt macht, wenn man solche Sachen zu oft vorher verbietet. Aber das kann auch die falsche Einstellung sein. Also vielleicht werden wir auch noch sehr oft im Krankenhaus sein. Ich habe jetzt meinen Kindern gerade beigebracht, den richtigen Moment fürs Abspringen von der Schaukel zu finden. Da sage ich dann auch nicht, hör auf damit, nicht von der Schaukel zu springen. Und das, obwohl ich mir da Elle und Speiche gebrochen habe.
Beim Abspringen von der Schaukel?
Ja.
Ich bin ja mal von so einem Reifen abgesprungen und habe mir da einen Ellbogen gebrochen. Weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe.
Weiter zu den Statistiken.
Habe ich es doch nochmal untergebracht. Hey ja!
Also die Stiftung Sicherheit im Sport hat ausgerechnet, dass in Deutschland innerhalb von 12 Monaten, also einem Jahr, sich 1 Million Kinder bei Sport und Freizeit Aktivitäten verletzt haben und zwar so schwer, dass sie zum Arzt mussten. Also nicht hier so mal ein bisschen blutiges Knie, sondern richtig mussten zum Arzt. 1 Million in einem Jahr und 25% dieser Unfälle entfallen auf Spielplätze.
Mhm.
Dementsprechend, wie viel tausend?
Ich hab nicht ganz zugehört. 250.000.
250.000, ganz genau. Das ist schon einiges, wenn du überlegst. 250.000 Kinder beim Arzt, nachdem sie auf Spielplätzen einen Crash hatten. Ja.
Ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf überlegt, wie viel Prozent der Gesamtkinder wohl 1 Million sind. Deswegen habe ich, war ich kurz gedanklich abgeschweift. Also weißt du, ich wüsste jetzt gerne, ich weiß, dass wir nicht Nachfragen stellen sollen zum Factsheet, aber ich frage mich, wenn jetzt 1 Million pro Jahr sich verletzen, wie viele Kinder verletzen sich pro Jahr prozentual gesehen?
Ja, verstehe. Wobei ich auch glaube, dass 1 Million streng genommen nicht die Kinder sind, sondern die Unfälle. Also es kann durchaus sein, dass ein Kind da doppelt gezählt wurde, wenn du so ein Rambo-Kit hast, was dann, die verheilen ja auch alle so schnell, die Verletzungen. Also selbst ein Bruch bei 6-Jährigen ist ja in 3 bis 4 Wochen schon wieder verheilt, weil die so geile Zellen haben, anders als bei Erwachsenen. Da kann es ja sein, dass einer 2 oder 3-mal dann zum Röntgen muss. Übrigens, ich war heute beim MRT, aber das erzähle ich dir in der Daddy-freien Zone.
Okay.
Ja. Wie wäre es denn, wenn wir ein bisschen über ungeschriebene Spielplatzgesetze sprechen? Also das, was wir am Anfang angekündigt haben mit der Elternkodex, dass wir so ein paar Momente durchgehen. Bestimmt hast du welche. Ich habe auf jeden Fall mich vorbereitet und mir ein paar Gedanken gemacht. Und dann können wir mal durchgehen, wie wir in bestimmten Situationen reagieren würden. Möchtest du starten oder soll ich?
Soll ich dir mit einer Situation erzählen?
Ja.
Oder was willst du von mir? Okay, dann habe ich tatsächlich eine Situation. Und zwar waren wir letztens auf dem Spielplatz an der Seilbahn, ja. Und häufig ist es ja so, die Seilbahn am Spielplatz ist frei, dann gehst du mit deinen Kindern hin und dann kommen ganz viele und stellen sich an, ne? Mhm. Also es muss immer so der erste Anschluss gelegt werden und dann stellen sich mehrere Leute an. Gerade bei unseren Zwillingen, so wird es dann interessanter. Und dann bildet sich ja häufig eine Schlange von den Kindern, die an der Seilbahn spielen wollen. Und als Papa gehe ich da momentan noch mit, einfach um das Ding zu holen und so. Weißt du, die schaffen das, aber halt nicht zuverlässig. Das heißt, Seilbahn ist das Ding, wo ich dabei sein muss. Dann bringe ich das zurück, die stehen in der Line und ich gebe diese Seilbahn weiter, sie hüpfen drauf, so der Nächste. Und es kommt regelmäßig, wenn dann andere Kinder dazu kommen, zu Situationen, wo sich dann einer vordrängeln möchte oder, und das passiert auch ganz häufig, dann ein anderer Vater oder eine andere Mutter so nah dran steht, nicht ganz nah, sondern so, weißt du, meistens halten sich die Eltern dann zurück, weißt du, sie sehen so, da ist ein Vater dabei, alles klar, muss ich nicht direkt hin. Dann stehen die so 2-3 Meter weg und beobachten und haben aber natürlich genau ihre Josephine im Blick, dass die auch nicht irgendwie übergangen wird, so. Und dann, ich meine, ich stehe auch da vorne, ja, und ich sehe auch, welche Kinder in welcher Reihenfolge da sind und ich versuche das dann schon auch richtig in der Reihenfolge zu machen. Und aber ganz häufig passiert es dann, dass dann im Hintergrund so gerufen wird, so, ja, Entschuldigung, aber Josephine war jetzt dran. Also, nein, die hat sich nicht angestellt, die war an der Seite, so. Da frage ich mich dann häufig, wie soll ich mich da verhalten, weißt du? Also, welche Reihenfolge zählt, die Reihenfolge, wo die sich richtig angestellt haben, kann ich das andere Elternteil nonchalant übergeben?
Genau.
So. Tue ich so, als würde ich sie nicht hören.
Genau, das macht der Boy gerade so. Was? Hä? Was?
Hä?
Hä? Hab ich gar nicht gehört.
Ich meine, weißt du, bei deinen Kindern ist ja easy, ja, wenn dein Sohn sich vordrängelt und sagt, ich bin jetzt dran und du weißt, dass es nicht so ist, dann sagst du, nein, ich weiß, dass du nicht dran bist. Aber wenn ein anderes Kind das macht, wie sehr darfst du das andere Kind auch erziehen?
Ja, auf jeden Fall. Viele Fragen. Wie deutlich kann man das sagen? Du würdest niemals zu einem anderen Kind, behaupte ich mal, so streng sein oder so deutlich reden wie mit deinem eigenen. So, dass du sagst, nein, warte, er ist erst dran.
Ja, vor allem, wenn die Mutter neben dran steht, weißt du,
in diesem
2-3 Meter Abstand.
Ja, also, ja, jetzt, dann was macht man mit dem anderen Vater? Ich glaube, ich würde tatsächlich ganz freundlich sagen, ja, ist auch gleich dran oder sowas, oder, ja, habe ich im Blick, genau. Ja, die steht hier, die kommt auch gleich dran. Also, so irgendwie freundlich zurufen, auch wenn ich mir innerlich denke, so, ja. Mein Gott, also Josephine wird jetzt nicht gemobbt und bricht in Tränen aus, nur weil sie 10 Sekunden später dran ist. Chill dich mal.
Ja, aber wenn ich einen schlechten Tag habe, dann denke ich innerlich schon so, Digga, du kannst auch hierher kommen. Weißt du, dann kümmerst du dich halt von mir aus.
Ja,
aber so aus dem Off mir irgendwas zuzurufen, ist halt richtig schäbelig.
Finde ich
also
auch.
Also wenn ich das Gefühl habe, dass mein Kind schlecht behandelt wird, dann gehe ich hin und versuche das zu klären. Aber nicht auf offensiv, sondern so na, wer ist dran von euch? So, weißt du, kannst du doch machen.
Ja. Hebst du dann auch andere Kinder da drauf, auf die Seilrutsche?
Es ist schon vorgekommen, dass ich gefragt habe, brauchst du Hilfe? Und wenn das Kind dann sagt, ja, dann mache ich das schon, ja.
Ja, weil, also ich persönlich bin da auch eher hilfsbereit, aber könnte mir vorstellen, dass es für manche Eltern vielleicht komisch ist, wenn dann ein fremder Vater dein Kind da hochhebt. Also, weißt du, was ich meine?
Ich glaube, es ist tatsächlich bei einem fremden Vater komischer als bei einer fremden Mutter, so komisch sich das anhört, aber irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke, wenn das eine Mutter machen würde, dann fände ich das easy. Wenn es ein anderer Vater macht, dann würde ich mal hingehen.
Ja. Wir haben ja oft über die Unterschiede gesprochen von Vätern und Müttern. Und ich glaube auch, dass man da komischerweise als Vater sensibler ist oder halt was heißt komischerweise, die Gründe liegen ja auch auf der Hand, aber...
Vielleicht passiert es auch häufig nicht so häufig, dass ein Vater überhaupt mit auf dem Spielplatz ist. Ich meine, wenn die Realität ist, wenn ich auf den Spielplatz gehe und mich umgucke, sind da ganz viele Mütter.
Ja.
Definitiv mehr Mütter als Männer.
Ja.
Und wenn der Vater, der an der Seilbahn steht und mein Kind hochheben will, alleine auf dem Spielplatz ist und gar kein Kind dabei hat.
Ja. Was ich bei der Seilrutsche schon erlebt habe, ist, dass ich in ein Muster verfalle und ich möchte das hier zur Diskussion stellen. Und zwar würde ich behaupten, dass ich eher ein übermotivierter Spielplatzvater bin. Also ich spiele halt auch einfach selber gerne, ja. Klar quatsche ich auch mal mit anderen Eltern, aber ich finde es schon, wenn ich nicht gerade super müde bin, eher cool, da rumzuklettern und mitzumachen und so, dass wahrscheinlich andere Eltern denken, boah Gott, ey, entspann dich doch mal, was soll das denn? Und es führt auch oft zu Momenten, dass ich dann mit meinen Kindern irgendwas Übertriebenes mache oder halt so mitspiele, zum Beispiel Seilrutsche, ja. Ich setze sie drauf und renne so aus Quatsch hinterher und sage, warte, ich wollte dich doch fangen, warte, hey, bleib mal stehen, ha, wo bist du denn? Ey, du bist aber schnell, ja, und renne dann halt wie so ein Depp hinterher, weil... Ich will, dass meine Kinder lachen. Ich bin auch süchtig danach, ja. Ich finde das, ich mag das und ich mag das, wenn die richtig Spaß haben. Aber das führt halt dazu, dass dann andere Kinder zu ihren Eltern sagen, kannst du auch mich fangen? Kannst du mir auch so hinterher rennen? Und dann erst fällt mir es ein, dass ich denke so, oh nee, pressure on other dad. Jetzt muss er wieder den Clown machen, nur weil ich damit angefangen habe.
Ja, finde ich schon schwierig. Und da gibt es sogar noch eine zweite Stufe. Es gibt häufig, wir sind wieder bei der Seilbahn. Bei der Seilbahn kannst du ja anstoßen, du kannst normal fahren lassen, du kannst schnell anstoßen und die Extended-Stufe ist dann zickzack. Weißt du?
Oh ja, stimmt, ja.
Tatsächlich waren wir irgendwann mal an der Seilbahn, da waren die Kinder noch kleiner und da war eine Mutter und die hat ihr Kind im Zickzack, weißt du, dass du wirklich so zur Seite stößt, auf die Seilbahn geschickt. Und meine Kinder danach so, hey, ich will auch zickzack. Die konnten sich aber noch kaum festhalten, weißt du? Ja. Und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, weil ich das selbst so handhabe, dass ich ein bisschen gucke, wer ist denn sonst noch in der Line und guckt, also wer steht in der Schlange und gucke, was kann ich denn jetzt gerade auch meinem Kind anbieten, dass das andere Kind nicht sich auch im Zickzack auf die Todesschaukel begeben will, weißt du?
Ja.
Weil das ist ja, also das musst du schon machen, auch bei deinem Beispiel mit dem Mitrennen. Wenn jetzt der, mal angenommen, ja, rein hypothetisch gesprochen, du bist da auf der Seilbahn und dann kommt aber ein Großvater mit seinen Enkeln und du machst das natürlich, will dann das Kind, sagt zum Opa, du musst auch mit drin. Mhm. Kann er aber vielleicht gar nicht, rein körperlich, ne?
Ja.
Da muss man schon so ein bisschen auch die Übersicht behalten als Vater und oder Mutter. Weißt du, dass das so
das stimmt.
Im Gleichgewicht
ist?
Ja,
ich denk da oft zu wenig nach und hab auch schon für mich gesagt, ja, aber ich kann doch machen, was ich will. Also das gehört doch zum Leben dazu, dass man manchmal auch nicht alles machen kann, was man sieht. Und wieso soll ich mir jetzt den Spaß nehmen lassen, nur weil da andere sind, die halt vielleicht keine Lust haben, so durch die Gegend zu rennen. Trotzdem verstehe ich dich auch und alle anderen Eltern. Es ist so, es hat so ein Eifersucht oder so ein Neidding. Das ist so, wie wenn jetzt wir den riesen XXL-Lutscher auspacken würden und sagen, oh geil, endlich der riesen Erdbeer-Lolli, den haben wir uns extra gekauft für einen Spielplatz inmitten von anderen Kindern im Sandkasten. Das müsstest du mal machen, so dass alle rumgucken, Mama, ich will auch einen riesen Lutscher. Und so ist es eigentlich auch, wenn du halt irgendwie ein übertriebenes Entertainment-Programm anbietest.
Ja, genau. Und auf dem Spielplatz musst du als Vater oder Mutter eigentlich ja gar nicht mehr entertainen, weil das Entertainment sind die Spielgeräte.
Ja, ich weiß. Okay, haben wir eine Regel aufgestellt. Ich versuche mich daran zu halten.
Auch geil, dass wir Regeln aufstellen.
Ja, für uns.
Das sind die Bromance-Daddies, Spielplatzregeln. Hast du die schon gehört? Können wir die mal bitte ausdrucken, laminieren und an jeden Spielplatz in Deutschland hängen? Bitteschön. Schreibt einer mit, ja?
Genau. Wer macht heute Protokoll? Niemand? Wie sieht's zum Beispiel aus, andere Situationen? Ich muss ja relativ oft auf Toilette, ja?
Ach echt?
Ja.
Na, warum?
Ja. Einfach Folge 1 hören, dann wisst ihr Bescheid. Und jetzt kommt's natürlich manchmal vor, dass ich dann aufs Klo muss und wir sind mit Freunden verabredet, die auch Kinder dabei haben, logischerweise. Ist es okay, wenn ich dann sage, hier, ich würde mal kurz in den Supermarkt um die Ecke, kannst du auf meine Kinder schnell ein Auge werfen? Ich bin in 5 Minuten wieder da. Findest du es okay oder ist es schon zu viel Druck, weil zu viel Aufsichtspflicht, wenn jetzt zum Beispiel einer dann auf vier Kinder aufpassen muss, nur weil ich Pipi muss? Oder müsste ich die Kinder mitnehmen?
Zu Freunden oder zu irgendwelchen Menschen auf dem Spielplatz?
Natürlich nicht zu irgendwelchen. Also da müssten schon Freunde sein. Oder vielleicht auch gute Bekannte, wenn man schon mal geredet hat miteinander. Ja.
Jetzt gerade würde ich sagen, geht es.
Ja.
Vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, geht es noch nicht, weil da waren die noch nicht so sicher.
Mhm.
Also jetzt gerade mit vier würde ich sagen, kannst du das machen. Pipi ist ja auch eine ganz kurze Situation. Da kann man schon mal das Kind bei jemand anderem lassen. Du musst natürlich klar kommunizieren. Ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres als für das Kind, ne? Als wenn das dann irgendwann zu Papa oder Mama will und Papa, Mama ist nicht da und der Bekannte sagt, ja, Papa ist kurz Pipi gegangen. Da, glaube ich, wird das Kind aus allen Wolken fallen und sich sehr ungeliebt fühlen, wenn man das nicht vorher kommuniziert hat. Aber wenn das Kind das mitmacht, dann, glaube ich, wäre das okay. Unsere Kinder würden wahrscheinlich sagen, wir wollen mitkommen, weil die wollen nicht so alleine sein.
Ja, verstehe ich. Und wie ist es, wenn ich mich so auf eine Bank in der Ecke setze und feststelle, also jetzt anderes Thema, nicht mehr Thema Pipi. Oder wir bleiben nochmal dabei. Was ist, wenn ich kackern muss? Nein, Spaß. Wenn die großer Spielplatz, Kinder sind weit weg auf der anderen Seite und ich gucke nicht die ganze Zeit hin, weil ich auf mein Handy glotze. Wie würdest du mich angucken, wenn du mich nicht kennst? Also zum Beispiel meine Tochter blockiert die Schaukel und ich sitze in der Ecke mit dem Handy.
Erstmal würde wahrscheinlich niemand wissen, dass das deine Tochter ist. Und also die Realität ist ja auch, fast alle Eltern auf Spielplätzen sind am Handy oder unterhalten sich. Und das ist auch mein erster Impuls, wenn die Kinder da schön spielen, dass ich ans Handy gehe. Ich versuche, das weniger zu machen, einfach damit ich das so ein bisschen im Blick habe und dass ich auch nicht die ganze Zeit am Handy bin. Ich glaube, also ich kann da niemanden für blamen, einfach weil das halt mittlerweile so ist. Aber ja, besser wäre es, wenn man die Kinder immer ein bisschen im Blick hat. Aber es ist ja, also weißt du, ich habe mir das früher immer so schön vorgestellt. Das war tatsächlich, als ich noch keine Kinder hatte, dachte ich so, dann gehen wir auf den Spielplatz, ich nehme mir ein Buch mit, die Sonne scheint, wir lesen ein bisschen. Ist ja nicht besser. Du bist ja genauso vertieft in ein Buch wie ins Handy.
Ja, wollte ich gerade fragen, ist ein Buch besser? Einfach, weil es nicht das Handy ist?
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Oder findest du es besser?
Mich nervt die ganze Handysucht von unserer ganzen Generation oder Zivilisation maßlos. Ich hasse das. Auch mich selber hasse ich dafür, dass wir alle unseren Kindern signalisieren, das ist das Ding, was Erwachsene in ihrer Freizeit machen. Sie gucken aufs Handy, machen was auch immer. Klar, kannst du da Nachrichten lesen oder irgendwelche hochkulturellen Texte oder halt dumm dir TikToks reinziehen. Da gibt's noch verschiedene Abstufungen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass wir einfach weniger am Handy sitzen, um ein besseres Vorbild zu sein und vielleicht manchmal auch, also oft sind wir auch einfach nur süchtig danach, statt den Kindern beim Spielen zuzugucken. Ist doch mega schön, wenn die da Probleme lösen, wenn die schaukeln, wenn die sich gegenseitig helfen. Man verpasst halt auch unfassbar viele Situationen und ja, im ersten Moment denke ich schon, ein Buch ist irgendwie ein besseres Signal. Deswegen mache ich es halt so, dass ich mir ein schlaues Buch mitnehme und dort habe ich so ein paar Seiten ausgeschnitten, da liegt dann mein Handy drin.
Aber ich glaube wirklich, meine Mutter hat früher auf dem Spielplatz immer mit dem Handy gesessen und sie war ja genauso abgelenkt davon. Ja, Quatsch, habe ich gesagt, mit dem Handy, ich meine natürlich mit dem Buch.
Ich dachte gerade.
Es gab doch gar keine Handys. Aber das, du bist doch auch abgelenkt. Also klar, ich meine, ich verstehe, dass das Handy ja kein gutes Vorbild für die Kinder ist, aber theoretisch bist du ja genauso abgelenkt durch ein Buch, weißt du?
Ja, ja.
Ein Buch fördert natürlich die Vorstellungskraft und pipapo, aber wenn wir jetzt rein um die Situation auf dem Spielplatz nachdenken, da geht es ja darum, dass du als Elternteil eigentlich in Alarmbereitschaft sein musst, falls was passiert so. Und mit was du dich da ablenkst, ist dann egal. Also ob du den kleinen Fernseher mitnimmst und Fernseh guckst, Buch liest, Zeitschrift oder sogar dich unterhältst mit jemandem. Sobald du abgelenkt bist und nicht mitkriegst, was deine Kinder machen, wo die hingehen, ob die weglaufen, auf die Straße rennen, ist das ja eigentlich nicht cool.
Und dann sind wir wieder bei den Brillen. Ja, wenn man dann nicht mehr die ganze Zeit nach unten guckt, sondern einfach den Kopf bewegen kann und seine Inhalte so rein projiziert bekommen kann, dann kann man auch zumindest den Kindern signalisieren, ich gucke dir zu, auch wenn man vielleicht auf einem Auge gerade die neueste Serie guckt.
Ich glaube, diese Brillen werden in Zukunft unseren Augen so richtig krass Schaden zufügen. Bin gespannt, was das mit den Augen macht. Ich merke jetzt schon, dieses ganze auf das Handy gucken macht meine Augen kaputt, so, weil du immer nur trainierst, so diesen, was ist das, die Nahsichtigkeit? Nein, wie heißt es denn?
Kurzsichtigkeit, ja.
Genau, und dass meine Augen schon kaputt macht, aber wenn du dann was projizierst auf deine Augen, das kann doch auch nur deine Sehstärke beeinträchtigen, oder?
Weil ich weiß, was ich glaube, ich das größte der Problem daran finde. Du wirst dann noch weniger sehen, dass jemand gerade nicht anwesend ist. Bei einem Handy, weißt du, jemand guckt nach unten, hat ein Handy in der Hand, er kriegt gerade nicht alles mit. Ja? Bei Kopfhörern finde ich es schon schwieriger, ja, seit es kleine In-Ear-Kopfhörer gibt. Sprichst du jemanden an, dann so, Entschuldigung, und dann zeigt man so aufs Ohr, bin gerade im Call. Ja, auch schon doof. Aber wenn jemand eine Brille hat, die aussieht wie eine normale Brille und du ziehst dich nackt vor ihm aus und er reagiert nicht, dann erst merkst du, entweder ist er blind oder, er hat so eine smarte Brille, er guckt sich wahrscheinlich gerade irgendein Video an. Also das ist, glaube ich,
auf jeden Fall
so ein Thema.
So ein Rotlicht dran machen, wie beim Fernsehen, weißt du, das,
ja,
wenn du gerade
auf Sendung bist, so einen dann großen Helm.
Auf jeden Fall würde das viele Probleme lösen, weil dann könntest du ja, wenn du zum Beispiel beim Autofahren, dann wird es mit Sicherheit Leute geben, die sagen, beim Autofahren, damit ich mich auch berieseln lassen, noch auf einem Auge. Dann hast du aber das Rotlicht, dann sieht die Polizei direkt, Moment, Bußgeld.
Ja.
Und auf dem Spielplatz natürlich dann auch, neue Regeln. Spielplatzregeln, nicht ablenken lassen, zack, Rotlicht, Regel Nummer 2, abgelenkt, 25 Euro Bußgeld.
Zack. Wichtig ist natürlich auch, dass wir, sofern wir gerade anwesend sind und in der Nähe unserer Kinder, die richtigen Regeln kommunizieren, weil so ein Spielplatz ist ja auch quasi ein Museum der eigenen Erziehungsfertigkeiten. Habe ich das nicht schön gesagt? Also man stellt ja quasi zur Schau, wie man mit seinen Kindern umgeht, wie toll man informiert ist. Und dementsprechend kann man auch den Kindern natürlich laut sagen, wie sind die richtigen Sicherheitsregeln an den Spielgeräten. Bitte nur im Sitzen schaukeln und mit beiden Händen festhalten, sagt auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unsere Buddies, die quasi schon wie ein Teil dieses Podcasts sind. Habe ich nicht immer eingehalten. Also es werden noch mehrere Sachen kommen, die mir so nicht bewusst sind. Ich lasse meine Kinder auch im Stehen schaukeln und zwirbeln und drehen und runterspringen ist eigentlich nicht richtig, laut Sicherheitsregeln. Dann sollten Kinder nichts im Mund haben, was bei einem Sturz zu Verletzungen führen kann. Da achte ich sehr drauf. Da bin ich panisch tatsächlich. Da habe ich vielleicht mehr Angst als notwendig. Ich lasse meine Kinder auch sehr ungern mit der Zahnbürste durch die Wohnung rennen. Das finde ich wirklich, die Vorstellung, dass es dann so bapp in den Rachen hinten reinsticht, nicht gut.
Ach krass, da bin ich nicht so.
Siehst du mal. Das ist irgendwie individuell. Dann nicht von der schwingenden Schaukel abspringen, habe ich schon hier eingestanden, mache ich oft falsch. Nicht in den Schaukelbereich anderer Kinder laufen. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht optional, sondern das ist einfach, wer das macht, der kriegt halt einfach mal richtig, richtig eine Kieferschelle. Da fliegen mal die Zähne raus, dass alles zu spät ist. Ja, diese Schaukelunfälle, da habe ich wirklich Schiss davor. Wer einmal gesehen hat, wie ein Kind vor so einer Nestschaukel getroffen wird, das ist anders witzig. Auf Klettergerüsten oder beim Hinaufklettern auf die Rutsche nicht mehrere Sprossen auf einmal nehmen. Wie siehst du das?
Wenn es das Kind sicher macht, dann ist es so.
Ja, oder?
Ich würde da nicht sagen, dann so, Moment mal, nur immer eine Sprosse.
Genau. Und beim Rutschen ist auch klar, nach der Landung schnell Platz machen, genug Sicherheitsabstand lassen. Da erlebt man ja auch manchmal den ein oder anderen Unfall. Gerade wenn dann so, letztens, als wir in München waren auf dem Spielplatz, da war ein Geschwisterpaar, kleines Kind, würde ich sagen, um die 2 Jahre alt höchstens, stand unten auf dem letzten Abschnitt der Rutsche und dann kam ihr Bruder runtergeschossen und hat sie wie mit einer Blutgrätsche von den Beinen genommen und die sind dann beide in den Sand geflogen. Das war wirklich so, alle Eltern, die geguckt haben, haben kurz die Luft angehalten, waren wenige, die meisten haben aufs Handy geguckt. Und tatsächlich ist die Kleine dann aber aufgestanden und der Bruder hat sich süß um sie gekümmert. Das hat mich dann sehr gefreut zu sehen. Sowas, was man sich wünscht eigentlich, dass dann, ja, so ist alles gut, ja, soll zu Mama? Nee, passt schon. Kurz Tränen abgewischt und weitergespielt. Kleine Geschwister, die sind hart im Nehmen.
Ja, echt so, sagt jeder.
Daddy, freie Zone.
Ich habe es ja vorhin schon kurz angerissen. Ich war heute im MRT und habe so Probleme mit dem linken Fuß. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist so, dass ich einfach nicht Basketball zum Beispiel spielen kann oder beim Treppenlaufen tut es mir weh. Also jedes Mal sticht es irgendwie so rein. Impingement-Syndrom ist der Verdacht. Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Aber darum soll es auch nur am Rande gehen. Ich habe zwei Geschichten, die ich dir anbieten kann. Einmal ist es die Technikgeschichte und das andere ist die Unterhosengeschichte. Welche möchtest du hören?
Die Technikgeschichte.
Was?
Ja, ich bin überraschend. Sagst du, ich nehme die Unterhose? Nein, ich nehme die Technik.
Aber safe. Ja. Okay, es ist keine krass witzige Geschichte, sondern es ist eine Beobachtung, die mich echt zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar diese radiologische Praxis, bei der ich war, die war technisch auf dem neuesten Stand. Und das hat dazu geführt, dass dort halt alles digital war. Und gleichzeitig waren sehr viel ältere Menschen, die halt dort hingegangen sind. Dort gab es nicht nur MRT, sondern auch Röntgen und noch irgendwelche anderen Leistungen. Und ich habe gedacht, Alter, krass, ihr überfordert doch diese alten Menschen wie verrückt. Denn wenn du dort hingekommen bist, hast du zwar noch so deinen Überweisungsschein abgegeben, aber dann musste man mit dem Handy einen QR-Code scannen, der auf dem Display erschienen ist, um dann dort am eigenen Handy den Anamnesebogen auszufüllen. Mit digitaler Unterschrift und allem drum und dran. Es gab auch Tablets, die den Kunden gegeben werden konnten. Ich habe nicht ganz verstanden, welche Tablets bekommen und bei welchen sie sagen, scannen Sie bitte das Ganze. Für die Leute, die dort drin keinen Empfang hatten, konnte man mit einem QR-Code sich ins Gäste-WLAN einloggen. Und da waren wirklich zerbrechliche ältere Menschen, teilweise mit Rollator oder mit so einem Gehstock. Und ich habe gedacht, das ist doch zu viel für alle und wurde krass überrascht, weil wirklich die 5 Leute, die um mich herum waren, haben das hinbekommen. Die haben alle ihr Handy in der Hand gehabt. Es hat vielleicht nicht jeder sofort QR-Code verstanden, aber konnte zumindest ein Tablet annehmen, das ausfüllen. Und eine Frau war richtig krass, die hatte ihre Überweisung nicht aktualisiert. Die war irgendwie aus dem alten Quartal oder sowas und hatte 2 Handys dabei. Warum auch immer, hat mit einem Handy telefoniert beim Hausarzt, hat mit dem anderen Handy den QR-Code fürs WLAN gescannt, hat sich dann die E-Mail-Adresse geben lassen und so alles parallel gemacht. Hier Foto, da telefoniert, da E-Mail-Adresse eingegeben. Und ich habe gedacht, krass. Also es gibt doch sehr, sehr viele Menschen, die diesen Digitalisierungssprung geschafft haben, obwohl sie schon weit über 50 sind.
Das ist ja eine schöne Geschichte, das ist doch super.
Ja.
Das finde ich gut. Ich finde es, also ich frage mich immer, ob man, also klar, wenn man Digitalisierung leben möchte und sowas, dann musst du irgendwann in den Schritt gehen, aber die älteren Menschen müssen ja trotzdem irgendwie mitgenommen werden, weißt du? Also gerade bei so Restaurants, wo es dann nur noch so ein QR-Code auf dem Tisch liegt, da denke ich mir so, ja, aber wie sollen denn jetzt Menschen ohne Handy, und da gibt es ja mit Sicherheit welche, wie sollen die denn jetzt bestellen, weißt du? Da, ja, bin ich immer noch so zwiegespalten, wie weit man das dann voraussetzen kann und wie sehr man dann aber Menschen, die sich vielleicht auch absichtlich verweigern, trotzdem mitnehmen kann und sollte.
Ja, oder es nicht schaffen. Also also barrierefrei ist es dann halt auch nicht mehr. Ja, da geht es ja nicht nur um Rampen und statt Stufen, sondern wenn halt alles hochgradig digitalisiert ist, dann schließt du halt auch viele Menschen aus.
Ja, aber du, was ist denn bei dem MRT jetzt rausgekommen?
Ich habe noch nicht reingeguckt in die Ergebnisse. Also
was?
Ja, warum? Weil wir direkt aufgenommen haben und weil man das auch nicht mehr ausgehändigt bekommt. Also du kriegst nicht mehr die Bilder in so einer Mappe, sondern du kriegst dann einen Zettel, dort ist ein QR-Code drauf und da kannst du dann später digital deine Bilder abrufen mit dem...
Und das mit dem QR-Code, das hast du einfach nicht hinbekommen.
Habe ich nicht geschafft. Da habe ich den Mann mit dem Rollator gefragt, ob er mir helfen kann. Nee, ich mache mich da nicht verrückt, weil ich persönlich werde da nicht viel sehen und erkennen und ich habe sowieso nächste Woche dann den Termin beim Orthopäden, der guckt sich das dann an und selbst wenn ich da irgendein Knorpelstückchen sehen würde und mir einbilde, ah okay, das muss operiert werden, heißt es ja noch lange nicht, dass das stimmt und die Leute, die diese Diagnose machen, das MRT, die besprechen mit dir ja nicht die Behandlung, deswegen ist ja nicht das erste MRT, was ich mache, mache ich mich da jetzt locker.
Wurde es denn besser? Also ich meine, du hast ja ewig lange jetzt auch auf diesen Termin gewartet, bestimmt einen Monat.
Nee, wurde nicht besser. Also deswegen glaube ich, dass es da schon irgendeinen Eingriff geben muss. Ich hatte so eine Schmerzsalbe drauf und alles, aber es ist nach wie vor immer so, jedes Mal, wenn ich zu tief in die Hocke gehe zum Beispiel oder so springen würde beim Basketball oder sprinte, dann schießt es so stechend ein beim Fuß, der Schmerz, geht dann auch nach 15 Sekunden wieder weg, aber ist sehr unangenehm und ich mache halt auch schon sehr viele so Ausweichbewegungen und versuche dem aus dem Weg zu gehen. Also es ist schon so, dass ich das nicht einfach so hinnehmen kann für den Rest meines Lebens.
Okay. Ja, aber ich hätte es kurz überlegt, gut, tief in die Hocke gehen kann man im normalen Leben vermeiden. Springen und Rennen kann man eigentlich auch ganz gut vermeiden. Also, ja, gut.
Aber ich habe jetzt zum Beispiel im Garten so eine Rasenkante gelegt, habe da zum ersten Mal mit Split, Pflasterstein und Beton gearbeitet und da konnte ich halt zum Beispiel immer nur auf das eine Bein mich sozusagen draufsetzen. Da arbeitet man ja die ganze Zeit am Boden und das ist schon eine Beeinträchtigung.
Ich überlege noch, wie du dich auf dein Bein draufgesetzt hast.
Ja, wenn man so also ganz tief am Boden arbeitet, dann kannst du ja so ein Bein aufstellen und das andere so nach hinten legen quasi. Also so mit dem Unterschenkel auf den Boden oder mit dem Schienbein besser gesagt. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja.
So, und das.
Und da hast du dich dann draufgesetzt.
Ja, und das ging halt nur auf der einen Seite, weil ich den einen Fuß nicht so stark abknicken konnte.
Ja, okay. Nee, muss gemacht werden. Ich bin gespannt. Also halt uns da auf dem Laufenden. Du kannst ja mal in einer der nächsten Folgen dann ein Update geben, sobald du das hast. Ich denke, wenn du operiert werden musst, dann kriegen wir es eh alle mit.
Genau. Und dann werde ich dich nicht auf dem Laufenden halten, sondern eher auf dem Sitzenden oder auf dem Liegenden.
Oh Gott. Auf dem Humpelnden. Ich glaube, besser wird's nicht.
Dann beenden wir es an dieser Stelle und freuen uns, wenn ihr unseren Spielplatz-Kodex einhaltet oder uns widersprecht ans Brophone und sagt, was ihr davon haltet. Ganz vielen lieben Dank für eure vielen Nachrichten und die Treue, dass ihr hier so regelmäßig reinhört. Denkt dran, weiter zu bewerten. Es hilft uns, es hilft euch, weil damit dieser Podcast relevant und am Leben gehalten wird. Und wünschen euch eine ganz tolle Woche und Spielplatzbesuche ohne Unfälle. Peace out.
Haut rein. So, jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch. Dieses Mal ein Film. Ach so. So, und jetzt wie immer noch ein Tipp für euch. Dieses Mal ist es ein Film und zwar Checker Tobi, zum ersten Mal in einem Film, der sich mit einem Erwachsenen-Thema an Erwachsene richtet und das zu einem der drängendsten Themen unserer Zeit, Hass. Welche Mechanismen führen uns in den Hass und welche wieder raus? Tobi Krell macht sich in seiner neuen ARD-Wissen-Doku Wege aus dem Hass auf die Reise.
Da trifft er Menschen, die mal voller Hass waren, es aber auch wieder rausgeschafft haben. Von der Neonazi-Aussteigerin bis zum Ex-Soldaten. Er lernt, dass Kinder noch gar nicht hassen können, reist in die Schule der Vergebung und erfährt, welche Strategien uns helfen können, den Hass hinter uns zu lassen. Also eine Doku voller berührender Begegnungen, Hintergrundwissen und einer guten Portion Hoffnung. ARD Wissen, Tobi Krell, Wege aus dem Hass, könnt ihr ab jetzt in der ARD Mediathek streamen. Den Link packen wir euch natürlich hier unten in die Shownotes. Deep Romance Daddies.